Hallo und herzlich willkommen zu Jubiläumsausgabe 50 von Herding FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Co-Host dieser Folge ist endlich mal wieder Leonore aus unserem Data-Team. Leonore hat auch den Kuchen und die Kerzen besorgt, die wir heute hier am Start haben in unserem schönen Podcast-Zimmer. Schön, dass du mal wieder dabei bist.
Hallo, ja, freut mich auch wieder mal dabei zu sein. In der heutigen Folge, auf die freue ich mich auch schon ganz besonders, weil wir haben heute einen juristischen Gast. Wir sprechen heute mit Jan Wittroth. Er ist Director Privacy, AI und Technology Law bei Zalando in Berlin. Da interessiert uns natürlich sehr, wie er an dieses Thema herangeht und wie sein Eindruck der rechtlichen Entwicklung auch in dem Bereich ist.
Vorher, wie immer, bevor wir uns unserem Gast zuwenden, die Schreibtischfrage und Aktuelles aus unserem Mandatsalltag. Leonore, was steht bei dir an? Was beschäftigt dich?
Also jetzt gerade und auch tatsächlich heute beschäftige ich mich, so wie viele andere vermutlich auch, mit dem Thema der gemeinsamen Verantwortlichkeit im Rahmen der DSGVO und den Auswirkungen der neuen EU-Rechtsprechung vom Ende letzten Jahres hierzu.
Jetzt könnte ich so tun, als hätte ich davon noch nie gehört und fragen, hat sich denn da was geändert? Mache ich auch?
Jein, also im Grunde nach nicht, aber der EuGH hat in einem litauischen Verfahren, also bezüglich eines litauischen Verfahrens festgestellt, dass zwei Akteure auch gemeinsame Verantwortlichkeit begründen können, wenn sie dies zwar nicht wissen, aber ihre Datenverarbeitung einander bereits ergänzt, also auf tatsächlicher Ebene.
Okay, und was heißt es für die Mandanten in deinem Case?
Also die Macht des Faktischen tatsächlich, also wie es eigentlich auch schon vorher war, aber nun hat es sich noch verdichtet. Also viele Dienstleister, die mehr als nur eine Speicherung durchführen, können künftig wahrscheinlich über ihre Rolle als Auftragsverarbeiterin hinaus bewertet werden. Die Tendenz gab es, wie gesagt, schon vorher. Also beispielsweise war ja Facebook Fanpages ein sehr prominentes Urteil in diesem Bereich. Und neu ist hier aber, dass komplexere Verarbeitungstätigkeiten augenscheinlich schneller zu dieser Ergänzung, die ich eben schon genannt habe, der Datenverarbeitung führen können. Und der Bereich, in dem man die gemeinsame Festlegung der Zwecke und Mittel annimmt, das ist für die gemeinsame Verantwortlichkeit notwendig, wird immer weiter. Die Grauzone wächst und da ist natürlich jetzt Unsicherheit teilweise bei Mandanten. Und wenn man sich halt hier wiedererkennt oder gesagt dem entgegensteuern möchte, dann sollte man gegebenenfalls über den Abschluss eines Joint Control Agreements nachdenken. Dadurch, dass natürlich die Macht des Faktischen, wie schon gesagt, also wenn die gemeinsame Verantwortlichkeit angenommen wird von der Aufsichtsbehörde oder dann durch ein Gericht beispielsweise festgestellt wird, dann können bei Nichtvorlage und wenn man kein Agreement hat, können natürlich Bußgelder drohen.
Genau, das ist jetzt erstmal die Abgrenzung 26, 28.
Genau, ja.
Wieso wollen viele Mandanten das nicht? Also abgesehen davon, dass sie keine Bußgelder zahlen wollen.
Ja, das ist wahrscheinlich die Primärmotivation. Und also die geteilte Verantwortlichkeit, also ja genau, die gemeinsame Verantwortlichkeit scheint auch mit mehr Aufwand verbunden zu sein für die Mandanten und auch mit mehr Haftung. Und das sind auch oft gar nicht Dienstleister oder Vertragspartner, mit denen man vielleicht sonst so viel zu tun hat. Und dann klingt das natürlich auch erstmal so, als würde man so einen Bund der Ehe mit denen eingehen. Und das mag manchmal auch so sein bei der Datenverarbeitung, der Bund der Datenverarbeitung. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich mit einem solchen Agreement und auch dieser Möglichkeit der gemeinsamen Verantwortlichkeit viel machen und auch viel vereinbaren. Beispielsweise, dass eine Partei nicht mehr die Zügel in der Hand hat, einen Großteil der Datenverarbeitung vornimmt und dass man da auch das Erfüllen der betroffenen Rechte beispielsweise kann auch ausschließlich einer der beiden Parteien machen. Also man ist da relativ flexibel und sollte aber natürlich auch hier auch aufpassen, nicht also alles plötzlich als Joint Control anzusehen, weil ein Auftragsverarbeiter hat ja auch seine Daseinsberechtigung, der steht im Gesetz und dann der sollte quasi jetzt nicht ignoriert werden und alles sollte auf Joint Control gemünzt sein, weil damit wäre die Position des Auftragsverarbeiters ja auch überflüssig und das kann ja auch nicht gewollt sein. Und genau, also diese Frage beschäftigt gerade viele Leute im Datenschutzbereich und ich denke, das bleibt auch spannend hier.
Es gibt halt einen gravierenden Unterschied, der halt wohl schon dazu führt, dass viele, die sich damit befassen, lieber Auftragsverarbeiter sind, weil es ja die Privilegierungswirkung für den gemeinsam Verantwortlichen nicht gibt. Ne?
Ja,
also,
ja.
dass ich, wenn ich einen Auftragsverarbeiter, kann ich damit beauftragen, die Daten meiner Kunden, meiner Betroffenen zu verarbeiten, ohne dass ich die Betroffenen fragen muss, ohne dass ich überhaupt eine zusätzliche Rechtsgrundlage brauche. Bei Joint Control ist es wohl, hast du eine Meinung, nicht so.
Genau, ja,
Und da muss ich mich halt fragen, darf ich das eigentlich? Und wenn die gemeinsame Verantwortlichkeit im Marketingbereich stattfindet, so wie in einer Sache, die ich jetzt gerade am Wickel habe, dann wird es schon schwierig mit der Rechtfertigungsgrundlage. Und dann mag man vielleicht mehr machen, um dann doch zu AV zu kommen als üblich.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Positionen. Und das sollte auch bei der Abwägung und auch bei der Bewertung des Sachverhalts natürlich auch berücksichtigt werden. Und also das bleibt auf jeden Fall, wie schon gesagt, also das wird auf jeden Fall noch zu weiteren Urteilen und zu irgendwelchen Äußerungen von Aufsichtsbehörden und Artikeln und so weiter führen. Also ich denke nicht, dass das jetzt hier abgeschlossen ist und es ist ja eine große Grauzone, in der wir uns hier bewegen. Und was machst du gerade so, Martin?
Ich stehe hier und nehme einen Podcast auf.
Ach so, okay.
Nein, ich habe mir möglicherweise schon gemerkt, habe mich auch tatsächlich just in einem anderen Mandat mit der Abgrenzung von Joint Control und Auftragsverarbeitung beschäftigt. Es ging um die richtigen datenschutzrechtlichen Rollen von Konzerngesellschaften. Jetzt machen wir schon noch ein paar andere Sachen, deshalb würde ich vielleicht lieber von was anderem erzählen. Spannender ist nämlich ein Projekt, bei dem wir Mandanten helfen, höhere Preise in Dauerschuldverhältnissen umzusetzen.
Alles wird teurer.
Wie immer im Leben. Ja, das ist im SaaS-Geschäft, also im Software-as-a-Service-Business, nicht anders als im echten Leben. Die Mandanten wollen die Preise bei allen Bestandskunden, die länger als 12 Monate Kunde sind, erhöhen. Da herrscht die etwas naive Vorstellung vor, man würde da einfach ein Schreiben hinstecken, hallo, neue Preise ab 1. April. Und damit hätte sie es erledigt. Aber Preiserhöhung ist natürlich eine Änderung des bestehenden Vertrages und setzt deshalb eine Einigung voraus. Mhm. Die Einigung kann man ein Stück weit vorverlagern. Das kennen wahrscheinlich viele, indem man in seine AGB eine Klausel aufnimmt, dass man berechtigt ist, Preise in gewissem Umfang, in gewissen Konstellationen anzupassen. Und den Kunden dann auch gewisse Rechte gibt, zum Beispiel ein Widerspruchsrecht oder ein Kündigungsrecht, je nachdem, wie man das ausgestalten mag. Aber dann im Prinzip regelt, also wenn du dann nicht reagierst, dann gelten die neuen Preise ab dem so und so vielten. Alles nicht so einfach. Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil im B2C-Bereich zu Banken-AGB da eher strenge Maßstäbe an den Tag gelegt und gesagt, also die, was Banken und Sparkassen jahrelang verwendet haben als Preisanpassungsklausel, sei unwirksam. Ob dieses Urteil auch für den B2B-Bereich gilt, ist offen. Jedenfalls so, ich will nicht sagen drastisch, aber so klar, wie der BGH das für jetzt das Verhältnis Bank-Verbraucher entschieden hat, wird man das sicher nicht sagen können. Aber sicher ist, dass so wirksame Preisanpassungsklauseln in AGB nicht so easy sind. Das haben wir schon sehr, sehr häufig durch und auch teils prozessiert. Und wie gesagt, die Latte liegt da hoch, eine vernünftige Preisanpassungsklausel, auf die man sich dann auch berufen kann, zu schaffen.
Und wenn man diese wirksame Preisanpassungsklausel nicht hat, also wenn die Anpassungsklausel fehlt, was macht man dann?
Ja, dann bleibt nur die Zustimmung einzuholen oder vielleicht zu tricksen. Nachteil einer der Einigung der Zustimmung natürlich die Conversion. Insbesondere die sogenannten Schläfer, also Leute, die sich nicht melden und gar nicht antworten auf das Schreiben. Bei denen bleibt es dann halt einfach bei den alten Preisen. Da kann ich dann jetzt nicht ein neues Preismodell durchsetzen. Was wir empfehlen und auch schon ein paar Mal umgesetzt haben und was ich jetzt auch hier in diesem Fall versuchen werde, ist, die Mandanten von so einem gestuften Vorgehen zu überzeugen, dass man erst bittet, darauf explizit zu reagieren. Ja, im SaaS hat man es noch ein bisschen einfacher, weil die Leute sich einloggen müssen.
Dann so ein Pop-up-Fenster.
Genau. Du kommst jetzt nur noch weiter, wenn du Ja sagst. Gibt es auch Gerichtsentscheidungen dazu, dass das jedenfalls mal für AGB auch möglich ist. Allerdings, ist es natürlich wiederum nicht ganz so einfach. Ich habe ja einen Vertrag mit dem Kunden und meine vertragliche Leistung auch anbieten. Und wenn ich jetzt auf einmal sage, ja, du musst aber extra zahlen, sonst biete ich die Leistung nicht mehr an, dann geht es natürlich nicht ohne weiteres. Aber ich habe eben Touchpoints zum Kunden in einem Software-as-a-Service-Vertrag, die man eben auch nutzen kann. Ja, und da gibt es immer so ein bisschen, ich sag mal, die Daumenschrauben immer ein bisschen enger ziehen. Vielleicht kann man auch mal auch telefonieren, bis man dann die Zustimmung hat. Und wenn dann eben noch ein paar Kunden übrig bleiben, die die Zustimmung nicht erteilen, dann kann man ja immer noch mit Kündigung drohen oder dann auch wirklich kündigen. Aber das ist natürlich nicht, es ist alles viel schwieriger, als einfach ein Schreiben hinzuschicken und zu sagen, ab morgen gelten neue Preise. Ne? Das ist klar. Wenn man es rechtssicher haben will, braucht es Zustimmung. Gibt noch ein Zusatzproblem, dass der das BGB nicht ohne Grund vorsieht, dass man Vertretungsmacht haben muss, wenn man für juristische Personen handeln möchte. Ja, und wenn ich da jetzt, also irgendjemand lockt sich dann ein und stimmt irgendwie neuen Bedingungen zu, dann muss das ja nicht der sein, der berechtigt ist, solche Erklärungen abzugeben. Also das ist auch nochmal ein Zusatzthema, womit man da zu kämpfen hat.
Und du meintest, dass einerseits muss man eine Zustimmung einholen und andererseits könnte man tricksen. Und was kann man denn da so tricksen?
Also tricksen ist natürlich nicht der sicherste Weg und damit nicht unser Anwaltsrat. wäre es nicht das erste Mal, dass die Mandanten sagen, naja, okay, du sagst mir jetzt, meine Preisanpassungsklausel ist nicht wirksam oder wir haben gar keine. Aber wenn ich jetzt um Zustimmung bitten möchte, dann höre ich ja nichts von den Kunden. Deshalb gibt es nicht irgendeinen Zwischenweg. Also was man dann machen, ist einfach so tun, als gäbe es eine wirksame Preisanpassungsklausel. Es ist sozusagen eine Klausel, die schon da ist, dass man so tut, als würde die halten, und dann gucken, wie die Leute reagieren. Und dann gibt es immer so Argumentationsmuster, naja, wenn die dann weiter bezahlen, dann kann man doch darin hier eine konkludente Zustimmung sehen. Ist aber auch nicht so einfach, weil diejenigen, die da die Zahlung auslösen, das sind ja meist nicht die irgendwann mal den Vertrag geschlossen haben, sondern irgendwie in der Buchhaltung wird dann das einfach durchgewinkt, wenn es jetzt irgendwie 10 € mehr kostet im Monat. Also daraus eine Zustimmung zu drehen, ist denkbar, aber eben auch nicht so auch nicht so ganz einfach. Ja, was wir auch schon gemacht haben, auch mehrfach schon gemacht haben, ist über eine AGB-Anpassungsklausel, eine wirksame Preisanpassungsklausel in die AGB zu hieven, ne, dass man dann eine Klausel hat, auf die man sich dann möglicherweise sogar im gleichen Schreiben dann beruft und sagt, ja, übrigens Ziffer 7.4 und du hast jetzt hier ein Widerspruchsrecht. Aber deshalb tricksen, auch hier braucht man ja häufig die Zustimmung, um erstmal die AGB zu ändern. Aber sagen wir mal so, die Praxis zeigt, dass es da schon denkbar ist, dass die Leute, dass die Zahl der Kunden, die dann am Ende da stänkern, überschaubar ist. Aber klar, wenn es 100% sicher wäre, wären es ja keine Tricks.
Ja, das stimmt. Also es klingt auf jeden Fall auch sehr einzelfallabhängig von den Klauseln und dem Ganzen und auch sehr so kleinschrittig.
Das ist wohl so, dass da jetzt nicht alle Fälle gleich sind, dass es sehr davon abhängt, welche Branche, sehr davon abhängt, wie ist das Kundenverhältnis, auch sehr davon abhängt, habe ich 10 oder 20 Kunden oder 10.000 Kunden. Ja. Ich kann nicht, dass man da unterschiedlich vorgeht. Ja, wenn ich 10 Großkunden habe, die 80% meines Umsatzes ausmachen, dann werde ich von denen eine Zustimmung brauchen. Ja, und dann habe ich aber einen Key-Accounter, der da anruft und mit denen redet. Und da nicht einfach hinschicken, haha, wir haben neue Preise. Also insofern ist es tatsächlich unterschiedlich, je nach Konstellation.
Genau, und ob wir es jetzt mit Tricks zu tun bekommen, werden wir sehen. Eigentlich soll es ja jetzt um Datenschutz bei Zalando gehen, wie wir schon im Eingang erwähnt haben. Also ich würde jetzt gerne unseren Gast hier vorstellen. Jan ist hier bei uns, er studierte Jura in Leipzig und absolvierte dort auch sein Rechtsreferendariat. Daraufhin ging es nach Berlin. Die juristische Laufbahn war von Anfang an mit Datenschutz- und IT-Rechtselementen gezeichnet. Und dies hat sich nun seit 8 Jahren auch bei seinem Job bei Zalando in Berlin perpetuiert. Jan ist dort sogenannter Director of Privacy, AI und Technology Law. Zalando ist ein Online-Shop, der europaweit zum Beispiel Kleidung, Accessoires und Kosmetik vertreibt. Das Angebot wächst und die Einkaufsmöglichkeiten auch. Von individueller Stilberatung bis über Secondhand-Mode bis zu KI-basierter Einkaufsassistenz gibt's hier alles. Und es wird auch alles mal ausprobiert. Es gibt immer neue Modelle und hier spielt Jan natürlich eine tragende Rolle im Bereich des Consultings für all diese Möglichkeiten, weil die haben natürlich auch alle was mit Daten zu tun. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Hallo.
Hallo. Das klingt schon mächtig gewaltig.
Ja, wie ich schon gesagt habe, du bist ja schon, also du kennst dich ja gut aus schon im Datenschutz. Und wie kamst du denn dazu, zu Datenschutz und IT-Recht? Woher kam dein Verständnis für IT und auch dein Interesse auch daran?
Wenn ich das wüsste. Ich kann bis heute nicht wirklich beantworten, warum ich Jura studiert. Die Familie erzählt, ich habe das in der 9. Klasse irgendwann einfach verkündet und bin dabei geblieben. Ich muss gestehen, ich habe mich durch das Jurastudium eher durchgequält und habe erst danach meine Freude gefunden. Das ist tatsächlich bei Microsoft, da war meine Wahlstation. Mhm. Aber Technologie ist schon immer was gewesen. Das war, also das ist einfach der Happy Space und der Happy Place. Da brauche ich dich auch niemanden, der mir das erklärt. Ganz im Gegenteil, ich erinnere mich noch ganz deutlich an ein Gespräch mit einem befreundeten Richter aus einem weiteren Familienkreis, der mir dringend angeraten hat, auch den ganzen Technikkram bleiben zu lassen und mich auf das Jurastudium zu konzentrieren. Ich habe tatsächlich genau das Gegenteil gemacht, einfach weil ich gemerkt habe, dort ist die Freude. Und nachdem die ganze Juristerei vom Studium her überstanden war und vom Referendariat, habe ich einfach immer einen Platz gesucht, wo ich die zwei Sachen zusammenbringen wollte. Ich wusste immer, mein roter Faden ist dort, wo Technologie und Recht zusammenkommt. Mhm. Und dem bin ich einfach nachgelaufen.
Sehr sympathisch. Geht mir ein bisschen ähnlich. Ich habe Überraschung auch Jura studiert.
Na sowas.
Ja. Und aber auch so ein bisschen Technik-Hintergrund. Also als ich das Abitur gemacht habe, war ich noch an so einer mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Schule. Und in den 90er Jahren war das dann ja sehr informatiklastig. Mein Vater, Professor für Informationswissenschaften an der HU.
Das ist hart.
War hart. Ich weiß auch nicht, ob bis heute nicht so ganz was verwunden hat, dass ich dann doch was anderes gemacht habe. Aber wir hier in der Kanzlei und generell sind ja auch der IT in gewisser Weise erhalten geblieben. Jetzt bist du ja der, wenn man das so sagen kann, oberste Datenschützer bei Zalando. Wir siegen den wiegenden Kopf, nehme ich mal als Ja. Ja, und auch schon, wie wir jetzt mehrfach gehört haben, eine Weile da. Sprich, du warst dann jedenfalls beteiligt an der DSGVO-Umsetzung. Ja. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen über 5 Jahre oder 7 Jahre wahrscheinlich eher zurück. Ja, wie habt ihr den damals DSGVO-Launch gemacht? Was habt ihr gemacht? Hat sich alles geändert? Wart ihr schon so gut vorbereitet, dass ihr sagt, eigentlich war das für uns kein Riesending? So aus 5 Jahre Rückblick, wie schaust du darauf?
Das ist eine total spannende Frage. Und zwar gerade wegen dem AI-Act, weil wir da viele Dinge ganz bewusst ganz anders machen und das im Team auch wirklich genießen, als es damals mit der DSGVO war. Ich glaube, wenn man zurückblickt, erkennt man erst im Rückblick, was die DSGVO wirklich war. Nämlich der erste wirklich große Wurf, was die ganzen Regulierungswellen angeht, die danach gekommen sind. Und auch das Verständnis, was es eigentlich bedeutet, hat sich erst danach entwickelt. Ich glaube, wir sind im Rückblick viel zu spät auf das Thema draufgegangen, was aber, wenn man bedenkt, in welchem Zustand die Company damals war, einfach unvermeidlich war. Also es ist jetzt nicht so, dass man damals hätte sagen können, wir machen es anders, sondern die Größe und auch noch viel mehr Startup, das war einfach, wie es war. Wir haben letztlich zusammen mit unseren Informationssicherheitsteams die Arbeit aufgeteilt und haben auch das mit unserer externen Datenschutzbeauftragten, die damals unsere externe Datenschutzbeauftragte war, die auch heute immer noch unsere externe Datenschutzbeauftragte ist, Klammer auf, ich bin nicht der Datenschutzbeauftragte von Zalando, Klammer zu, gemeinsam einfach den Umsetzungsplan entwickelt. Und wir waren in gewisser Weise deshalb vorbereitet, weil Zalando schon immer sehr auf Privacy geschaut hat. Es war vorher schon gelebte Praxis und war der Company nicht unbekannt. Aber natürlich nicht mal ansatzweise in dem Rahmen, was die DSGVO gebraucht hat, auch die ganzen Prozesse, nur mal als Beispiel, im Kundenservice aufzubauen, Auskunftsprozesse, Datenlöschungsprozesse aufbauen. Also wir haben letztlich einen Schlachtplan gemacht und haben es aufgeteilt in so 3 Ebenen, das absolute Muss. Dann haben uns darauf konzentriert und haben dann Tippel-Tappel-Tour alle anderen Sachen danach gebaut und haben sozusagen die Lücken gefüllt, die dann noch da waren. Auch einfach durch das, was wir gelernt haben. Und da gab es ja wahnsinnig viel zu lernen. Es war ja vieles auch noch komplett unsicher, unklar, in welche Richtung. Das heißt, glaube ich, auch etwas, was die Datenschutzbehörden unterschätzt haben, für ein Unternehmen dann auch, dass er Geld in die Hand nehmen muss. Diese Frage, bleibt das jetzt so? Lohnt sich das Geld in die Hand zu nehmen? Oder ändert sich das jetzt demnächst? Und unsere Antwort, weiß man jetzt nicht. Ja, das waren schon spannende Zeiten, aber es hat viel Spaß gemacht, weil es auch der erste Schritt war, wirklich mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, so aus der Legal Bubble im Unternehmen herauszukommen, wirklich Interfaces zu bauen mit den Informationssicherheitsteams, aber auch mit den ganzen Tech-Teams. Und das hat sich von dort immer weiter vertieft. Das war eine sehr spannende Zeit, eine herausfordernde Zeit und auch eine, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe von dem Juristen, der aus einer Kanzlei rauskam und eigentlich von allem, was das nicht juristisch angeht, gar keine Ahnung hatte, bis zu dem, was es heute geworden ist als Team.
Weil du sagst AI-Act, was macht ihr da jetzt anders?
Was ist der AI Act? Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz hat weitreichende Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Die Europäische Union hat dies erkannt und ist dabei, eine Verordnung zur Regelung künstlicher Intelligenz zu schaffen, eben den AI Act oder KI-Verordnung. Diese Verordnung, die in den Mitgliedstaaten unmittelbare Wirkungen entfalten wird, soll klare Regelungen und Standards für den Umgang mit KI-Systemen festlegen. Derzeit befindet sich die KI-Verordnung in den letzten Zügen des Gesetzgebungsprozesses. In den Folgen 35, 45 und 46 haben wir über den Einsatz und die Regulierung von KI gesprochen. Auf unserer Website finden sich viele weitere Informationen.
Also, was wir anders machen, ist, dass wir es viel früher anfangen. Wir haben schon 2021, als das Entwurf kam, angefangen es zu beobachten, haben das entsprechend bewertet, haben sehr vorsichtig mit einigen Stakeholdern in der Company gesprochen, weil man auch nicht so früh Aufregung machen will. Haben mit unseren Public Affairs Kollegen gearbeitet, das bewertet, haben mit verschiedenen Policymakern gearbeitet, haben, nachdem das hinreichend konkret geworden ist, im letzten Jahr bereits herausgearbeitet, was eigentlich auch AI Governance für ein Unternehmen wie Zalando bedeutet. Das heißt, auch schon so Analysen gemacht. Okay, wo würden wir denn vielleicht Hochrisikogebiete sehen? Haben die Stakeholder schon mal ein bisschen mehr an Bord geholt und haben dann Richtung Ende letzten Jahres auch herausgearbeitet, was eigentlich konkret ein AI Governance Programm für Zalando bedeuten würde. Haben auch das Verständnis entwickelt, dass das sinnvollerweise bei einem Unternehmen wie uns, wo wir ja sehr viel Kundendaten, also personenbezogene Daten verarbeiten, auf Privacy Governance gut aufsetzen kann. Und mit dem Verständnis, so, also wir haben insgesamt 6 Pillar, die wir definiert haben. Der erste ist Inventory Management, herausgearbeitet und sind jetzt, und jetzt wird es sehr technisch, in der Problem Definition Phase für Inventory Management. Also wir gehen es viel, viel bewusster, viel kontrollierter, viel strategischer an, mit mehr Vorlauf, und da fließen in der Tat auch die ganzen Learnings rein, die wir dann im Rückblick auf die DSGVO gesammelt haben. Und es muss schmunzeln, weil es ist doch genau das, was wir in der Company sagen, wenn wir über die Timeline reden. Wir haben so viel gelernt aus der DSGVO-Zeit, wir machen es deshalb jetzt bewusst anders und fangen viel früher an, wundert euch nicht.
Irgendwie stelle ich mir das auch schwierig vor, also auch so erfahrungsgemäß aus so Anwältin-Beratungsperspektive, also wenn dieser Rechtsakt erst in der, das scheint ja noch ein bisschen ferne Zukunft, also alles, was nicht dieses Jahr passiert, ist ja die ferne Zukunft. Und wenn das dann erst in Kraft tritt, quasi auch erfolgreich auch als Legal Counsel und zu vermitteln, das ist natürlich auch so einen Vorlauf benötigt. Also das stelle ich mir auch als Challenge vor, weil ja, das natürlich dann es schwer ist, das also auch überzeugend zu kommunizieren, dass das auch eine Priorität darstellen sollte, auch wenn es ja erst da 2026 und die Hälfte der Leute denkt ja natürlich noch ist 2023, weil es erst Anfang des Jahres ist und so. Also dass es einfach so noch so lange hin ist, dass man es auch gut kommunizieren kann, dass man das angehen sollte.
Also das ist einerseits total schwer und andererseits total einfach. Und zwar schwer, wenn man es versucht, auf hoher Flughöhe zu erklären, weil es dann zu abstrakt bleibt. Aber in dem Moment, wo man ein gutes Verständnis entwickelt hat, was es tatsächlich bedeutet, und ich nehme mal Inventory Management, in dem Moment, wo man weiß, dass die Company ohnehin an AI-Themen arbeitet, AI jetzt hin oder her, und wenn man weiß, dass Dinge gebaut werden wie ein sogenannter Feature Store, dann weiß man, dass die Teams, die das bauen, keine Lust haben, es zweimal zu bauen. Und dann weiß man, wie man mit diesen Teams reden muss und reden kann und sagen kann, liebe Leute, wir können es jetzt als Requirement schon mit reinnehmen. Das bedeutet, im Zweifel müsst ihr vielleicht später noch mal ein bisschen nachschärfen, wenn sich's ändert. Aber im Großen und Ganzen habt ihr es schon drin. Oder aber, wenn wir Pech haben, kommen wir in 2 Jahren und ihr müsst es noch mal komplett neu bauen. Und deshalb sehr einfach, wenn man einmal diese Ansprechpartner im Unternehmen hat. Und das ist für mich auch der größte Unterschied aus der Kanzleiarbeit, dass man eben langfristig auch diese Beziehungen aufbaut und diese Gespräche führen kann. Und sehr schwierig, wenn man auf diese Gesprächsebene nicht runterkommt, wenn man dann diesen Connect nicht herstellen kann.
Ja, das zeigt irgendwie auch wieder das, was du gesagt hast, dass du auch nicht nur diese abstrakte rechtliche, sondern auch diese konkrete, anwendbare technische Argumentation, dass das super praktisch ist, weil du ja dann dadurch sagen kannst, genau an diesem Punkt, das wird in 3 Jahren notwendig sein, dass wir das hier dokumentieren und so weiter. Also das ist, jetzt merke ich immer wieder auch bei so technischen Sachen, dass wenn du dieses fundamentale Verständnis von dem Ablauf auch hast, dann ergibt alles so unfassbar viel Sinn und es ist so wichtig für die Kommunikation, weil man dadurch das natürlich viel überzeugender dafür argumentieren kann, dass es jetzt notwendig ist, dass wir jetzt hier dokumentieren oder so und dann dadurch auch das Risiko besser einschätzen kann.
Ja, Risiko, korrekt. Aber letztlich auch Wertschöpfung im Unternehmen. Beim Idealfall kriegt man das in die bestehenden Produkte, die ohnehin gebaut werden, mit eingebaut. Und dann ist der Gesamtaufwand für die Company geringer. Das heißt, man spricht eigentlich aus der Perspektive von, welche Kosten hätte man so, welche Kosten hätte man so. Aber ja, dieses sehr praktische, sehr technische Verständnis ist für mich eigentlich das, was ich zunehmend als meine Kernaufgabe sehe, das zu verstehen, das mit den strategischen Aspekten, wo die Company hin will, zu verknüpfen und dann auch entsprechend sozusagen sich so mit den Stakeholdern unterhalten zu können und es da auch mal transparent zu machen. Das bin nicht schon lange nicht mehr ich alleine. Wir haben bei uns eine Kollegin, die Inga, wenn sie das hört. Hallo Inga. die ist bei uns verantwortlich für den Bereich Privacy Governance. Die hat das ganz maßgeblich entwickelt, treibt das voran. Von der lerne ich auch sehr viel, weil sie in viele Themen auch noch tiefer einsteigen. Es bereitet mir total viel Freude. Und es ist, also juristisch wird mehr Arbeit später kommen, glaube ich, wenn man dann in die Details einsteigt und wirklich auch Definitionen auseinanderklaubt. Jetzt ist es viel mehr das Governance-Verständnis und was sind eigentlich die Elemente, die man braucht unter dem AI-Act und auch vor allen Dingen zu verstehen, was ist wirklich neu. Sowas wie Fairness-Tests, Human Impact Assessments und was haben wir, was müssen wir hinstellen. Ja.
Und nochmal kurz zurück zu dem DSGVO-Launch und wie ihr das quasi bei euch 2018 dann bei Zalando umgesetzt habt. Also wie du jetzt so zurückblickst, gibt es irgendwelche Veränderungen, die du, die DSGVO deiner Meinung nach gebracht hat, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht? Also wenn man jetzt so vor 2018 und nach 2018 sieht, natürlich diese ganze Compliance und Aufsichtsbehörden, dass sich so eine Struktur entwickelt hat, aber irgendwelche Dinge, wo du sagen würdest, dass daran denken die meisten Leute gar nicht, was die DSGVO da verändert hat?
Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob man so daran denkt, aber was ich sehe und ich denke, die DSGVO, nee, ich bin sogar sicher, die DSGVO ist da der erste wichtige Anstoß gewesen, ist, dass Data Governance und die Fähigkeit, Daten zu kontrollieren, viel mehr in den Vordergrund rückt. Also auch in Unternehmen, dass ich nicht einfach nur Daten habe, die das Unternehmen durchfließen, sondern dieses Verständnis, ich muss eigentlich Metadaten haben, die meine Daten beschreiben. Diese ganze Komplexität, die die DSGVO letztlich mit sich bringt, resultiert ja auch daraus, dass die Technologie noch gar nicht darauf ausgerichtet ist. Also ein Teil der Realität ist, dass das noch eine Evolutionsstufe, wahrscheinlich noch 2, 3 Evolutionsstufen nehmen muss, bevor die Umsetzung von DSGVO-Anforderungen ein Selbstläufer ist. Einfach, weil die Data-Governance-Strukturen noch nicht so weit sind. Und das ist jetzt nicht nur bei Zalando so, das ist einfach ein Industrieproblem, das ist weltweit so. Das wird aber tippeltappeltour strukturiert besser. Und da hat die DSGVO einen Evolutionsdruck reingebracht. Und der DSA hat einen weiteren Evolutionsdruck reingebracht. Und der AI wird noch einen reinbringen. Und das finde ich total spannend und faszinierend, weil mein Eindruck ist, dass vieles in Zukunft leichter werden wird, wenn das geschafft ist. Aber bis dahin wird es noch viel Investitionen mit sich bringen.
Ihr seid natürlich aus der Sicht von jemand, der jetzt in mehr Unternehmen als eines Einblick hat, ja, ihr seid natürlich sehr weit vorne. Also was Data Governance angeht, was den Ansatz vom Datenschutz in Unternehmen angeht. Wir haben Mandantenbanken, die hatten ein 100-köpfiges DSGVO-Umsetzungsteam zeitweise in 2017. Und waren froh, dass sie jetzt nicht mehr Praktikanten rumschicken müssen von Abteilung zu Abteilung, wenn jemand einen Auskunftsanspruch geltend macht. Aber die brauchen halt immer noch den Monat, um herauszufinden, welche Daten sind denn jetzt zu einem Betroffenen gespeichert in unserem Unternehmen. Ist dann vielleicht nicht mehr, dass da jetzt jemand rumrennen muss, aber das sind immer noch Silos, die Daten sind immer noch nicht einheitlich, und es fehlt eine Beschreibung von den Datensätzen, die da irgendwo vorliegen und es schwingt immer so ein bisschen die Angst mit, dass, ob man jetzt wirklich alles beauskunftet hat und. Also sehen wir schon sehr viel Unterschiedliches. Und das ist jetzt auch ein sehr großes Unternehmen. Wenn ich irgendwie an kleinere Unternehmen denke, da haben wir natürlich noch ganz andere Probleme. Ein Punkt, wegen dem ich auch drauf gekommen bin, dich mal zu fragen, ob du uns hier mal Rede und Antwort stehen möchtest.
Jetzt kommt's.
zieht euch warm an. Also Zalando steht ja in gewisser Weise für einen verbraucherschützenden Datenschutz. Ich bin selber Zalando-Kunde, nicht zu knapp. Ich habe, wenn jetzt nicht gerade Zalando-Leute anwesend sind, sage ich immer, ich sei der größte Kunde. Das stimmt sicherlich nicht.
Das höre ich gerne.
Das guckst du gleich mal nach. Nein.
Gefährlich.
Genau. Mir ist in Erinnerung, dass ihr euch beteiligt habt damals an einem Datenschutzinformations-One-Pager mit der Telekom und noch so ein paar andere, um zu zeigen, hey, ja, das, was die Anwälte immer sagen, was ich bis heute sage, ja, Datenschutzinformationen sind wie AGB von Juristen für Juristen. Ja, niemand liest sie, der nicht dafür bezahlt wird. Dass das eigentlich nicht Sinn der Sache ist, sondern dass ihr euch ja schon vornehmt, die Leute sollen auch tatsächlich ein Verständnis davon bekommen. Ja, vielleicht sagst du mal zu eurem Ansatz so ein bisschen was und dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen über den One-Pager philosophieren.
Das war eine lange Reise. Das ist immer noch eine lange Reise, denn ich glaube, wir stehen tatsächlich eigentlich immer noch am Anfang. Aber ich kann mal so ein bisschen teilen und das knüpft auch an die sozusagen die Beginn der DSGVO an. Am Anfang war das vor allen Dingen wirklich Compliance-Arbeit. Und es hat sich irgendwann gezeigt, dass Compliance-Arbeit Grenzen hat. Das überfordert das Unternehmen. Und man hat dann auch irgendwann den Punkt erreicht, wo man, also war jedenfalls mal ein Eindruck, wo man im Unternehmen einfach nicht mehr die Connection mit den Kollegen bauen konnte. Und dann sind so verschiedene Sachen zusammengekommen. Es kam ein neuer Vorstand, der kam von Amazon. Und Amazon hat Customer Promises bei sich etabliert. Und der hat das Konzept auch bei uns übertragen. Und Customer Promises sind im Grunde was ganz Banales, aber auch was sehr Wirkungsvolles. Das sind einfache, knackige Prinzipien, bei denen so als eine Art North Star definiert wird, wo man hin will. Und immer auch darauf konzentriert, Kunden zu helfen. Und wir waren bei den Gesprächen mit dabei, konnten dort mit beitragen. Und das war so der erste Schritt eigentlich in die Richtung, bei dem mir klar geworden ist, dass wenn man wirklich erfolgreich sein will mit Datenschutz, man aufhören muss, das als Compliance-Aufgabe zu denken, sondern eigentlich als ein Kundenproblem denken muss. Und wenn man jetzt glaubt, ja, das ist ja offensichtlich, die Realität ist, wenn man das so denkt, werden die Probleme eigentlich nur größer, nicht kleiner. Das Consent-Banner ist immer noch das beste, schlechteste Beispiel dafür, denn das Consent-Banner löst überhaupt kein Kundenproblem, es löst nur ein rechtliches Problem.
Absolut. Ja, und die Datenschutzinformation als solche ja auch, ne?
Also ja,
das ist
korrekt.
Das, was ich gerade gesagt habe, was nutzen 24 Seiten, wenn man sie ausdrucken würde, Datenschutzinformationen mit 44 Tools, die eingebunden sind und irgendwo steht, da kannst du einen Auskunftsanspruch geltend machen. Ach so, wusste ich noch nicht. Ja.
Also für dann die sich abzeichnende Privacy Litigation Industrie ist das ein gefundenes Fressen. Ja, ich meine, da sieht man, da wird eine große Welle kommen, die wird auch keinem helfen, aber gut, das die Geister, die ich rief, das wollen die Policymaker so. Vielleicht auch mal den Bogen zum One-Pager zu schließen.
Was hat es mit dem datenschutzrechtlichen One-Pager auf sich? Der One-Pager ist der Versuch, alle wesentlichen Informationen über die Datenverarbeitung auf einer Website auf einer A4-Seite darzustellen. Die Idee dazu ist auf Initiative des Bundesjustizministeriums auf dem nationalen IT-Gipfel 2015 gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft entwickelt worden, um Verbraucher besser zu informieren. Zu den beteiligten Unternehmen zählten unter anderem die Deutsche Telekom und Zalando.
Der One-Pager war eher interessant. Damals waren wir ja noch in der Denkweise, aber noch nicht so weit, wie wir heute sind, wo auch viel von dem, was ich gerade gesagt habe, reingeflossen ist. Diese Perspektive, wir fangen mit dem Kundenproblem an. Aber es war zumindest interessant genug, um auch mal zu verstehen, wo in dem Falle Ministerien herkommen. Und wir haben versucht, das umzusetzen. Wir hatten bei uns auch einen One-Pager, haben dann gemerkt, dass wir da aber auch so ein bisschen in Schwierigkeiten kommen. Das war ja noch vor der Umsetzung der DSGVO, einfach was die rechtliche Wirkung angeht und ob das eigentlich ausreicht und haben festgestellt, wir laufen eigentlich in ein Risiko rein und damals war auch unklar, ob wir dann wie Behörden darauf reagieren würden, weil die Informationen da doch zu kurz sind. Lange Rede, was wir gemacht haben, wir haben das Konzept des One-Pagers auf unser Privacy Notice übertragen. Also das ist bis heute noch so, wenn man da drauf geht, dann sieht man, dass das so ein Layered Approach ist, wo man immer zusätzliche weitere Informationen ausklappen kann und das ist dem One-Pager übernommen oder entnommen. Das heißt, wir haben eigentlich dem One-Pager selbst nicht mehr weiter umgesetzt, haben aber unsere gesamte Privacy-Notice versucht, so zu strukturieren, dass man sie, wenn man sie einmal knapp lesen will, eigentlich querlesen kann. Und wenn man tiefer einsteigen will, eben die verschiedenen Rubriken immer weiter ausklappt. Das hat sich, glaube ich, inzwischen auch insoweit überholt, dass man das eigentlich nochmal überarbeiten und verbessern müsste. Nur die Prioritäten, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, liegen bei uns auch tatsächlich auf Themen, die wirklich einen Kundenmehrwert haben. Unser Datenauskunftsprozess ist was, worauf wir uns sehr konzentriert haben. Auch, dass der nochmal in seinem Design deutlich verbessert wird. Auch was Datenpunkte angeht. Denn wenn man jetzt mal ehrlich ist, wir sehen ja, wie viele Leute auf Privacy Notices zugreifen. Das ist verschwindend gering.
Eine der wenigsten abgerufenen Seiten. Da sind, gibt's wahrscheinlich Produkte, die.
Das sind viele Nullen nach dem Komma.
Ja. Die Konkurrenz wahrscheinlich.
Genau. Sieht das an. Die Abmann-Industrie. Schaut nochmal. Also vielleicht nochmal den Sprung zurück, 2017 oder wann das war. Ich habe mich damals geärgert über den One-Pager, weil er daherkam mit einer Presse in die Richtung, ja, die langen Datenschutzinformationen sind alle Quatsch. Schaut mal, so kann man das doch machen.
Naja.
Und der letzte Punkt, der oberhalb der Fußzeile des virtuellen One-Pagers war, ach so, und hier findet ihr unsere Datenschutzinformationen,
ja, genau.
Wo dann natürlich dann doch sozusagen die Compliance erfüllt worden ist. Das heißt, ja, dieses Versprechen, alles, was Artikel 13 wirklich braucht, findet ihr hier, kann man nicht erfüllen auf einer Seite. Also je nachdem, wie lang die Seite ist. Aber
genau.
Zeigt aber eben auch, dass das Thema, dass es eben nicht damit getan ist oder dass es einfach gar nicht so einfach ist, die Informationspflichten, die uns das Gesetz auferlegt, zu erfüllen in einer Weise, dass sie wirklich nutzt. Ne? Insofern finde ich das super und Layered Approach, das haben ja viele nachgemacht, machen wir auch. Auch da stellt sich natürlich dann die Frage, reicht es eigentlich, sieht man jetzt hinreichend auf dem Handy, dass ich da aufklappen kann und so weiter, ja, diese ganzen Themen. Und am Ende musst du schon sehr, ich sag mal, stark sein im Unternehmen zu sagen, wir machen jetzt nicht nur Compliance, geben das einem Anwalt oder ja, in manchen von About You habe ich gehört, die haben eine Person, die nichts weiter zu tun hat, als die Datenschutzinformationen ajour zu halten, weil ständig sich was ändert.
Wir haben ein ganzes Team, das auch diese Aufgabe hat. Ja.
Genau.
Das ist was ein Privacy Governance Team zum Beispiel auch macht.
Ja, also mit Verlaub, was für ein Irrsinn, dass wir Leute beschäftigen, die immer diese Tools dann da eintragen, ja, oder noch schlimmer, Leute, die uns beauftragen damit und es dann wirklich noch echtes externes Geld kostet, dass man jetzt dann irgendwie das neue Tool dann da einpflegt, ja. Ohne dass irgendein Zugewinn an Datenschutz damit einhergeht.
Ja.
Das, naja.
Ich kann übrigens zu dem Stichwort auch so One-Pager und wie Kunden draufschauen, wir haben für unsere aktuelle Strategie auch Umfragen gemacht und haben ein paar tausend Kunden befragt, einfach weil wir verstehen wollten, wie Kunden eigentlich funktionieren, haben da ein paar spannende Sachen daraus gelernt. Also ich kann darüber erzählen, wenn ihr wollt.
Das ja, ist gerne, so, gerne.
Das ja, ist, besonders mit den Datenschutzinformationen, das würde mich auch sehr interessieren, weil ich mich auch manchmal frage, so schaut dieser Kunde, der Betroffene, für den ich das hier eigentlich mache, eigentlich so viel darauf?
Also wir haben tatsächlich, es ging gar nicht per se um die Datenschutzinformationen, also die Privacy Notice, sondern insgesamt, wie Kunden eigentlich auf Datenschutz schauen und was ihnen wichtig ist und wie sie damit umgehen. Interessanterweise, das, also dieses Value Action Gap, das ist ja inzwischen hinreichend bekannt. Ne? Und wir hatten vorher im Sustainability-Bereich eine Studie gemacht, wo das ähnlich auftritt, auch ein sogenanntes Value Action Gap, wo man sie die Kunden sagen, hey, mir ist Umweltschutz total wichtig, kaufen aber ganz anders ein. Und die Sustainability-Kollegen haben sich mal tiefer reingegraben und versucht, das zu verstehen. Und die haben Mindsets herausgearbeitet, die, und das war Zufall, weil die Kollegin, die für uns diese Umfrage, also sozusagen aus dem Bereich, der diesen Forschungsteil bei uns begleitet hat, in Zalando, hatte vorher die Sustainability-Kollegen unterstützt. Und ich hatte das noch im Hinterkopf und meinte, das kommt mir total vertraut vor und zog das dann raus. Und dann guckten wir uns an und meinte, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Es ist komplett vergleichbar. Was wir gesehen haben, ist, dass es so, es gibt Customer, die würden wir als engaged bezeichnen. Die setzen sich wirklich auch mit den Themen auseinander, auch mit Datenschutzthemen, auch mit der Technologie. Aber es muss total gut gemacht sein, sonst sind die schnell frustriert. Dann gibt es eher die Skeptischen. Das sind die Kunden, denen kann man auch als Unternehmen selbst erzählen, was man will. Mhm. Die glauben einem gar nicht. Die brauchen meistens eine externe Validierung. Das sind Kunden, bei denen Zertifizierungen helfen können zum Beispiel. Dann gibt es am anderen Ende des Spektrums Kunden, die immer noch unaware sind, wo man Datenschutz fragen kann, in welchem Umfang das eigentlich noch zutrifft, aber zumindest über bestimmte Dimensionen. Dann von die größte Gruppe, so glauben wir jedenfalls, und so richtig quantifizieren lässt es sich nicht, aber die größte Gruppe sind die, die sagen, hey, ich will doch einfach nur einkaufen, mir ist das alles zu viel. Aber der Knackpunkt ist, was man nicht verwechseln darf, ist, das heißt nicht, dass den Kunden Datenschutz egal ist. Mhm. Wenn man das mal auf aktuell den Trend überträgt, überall Einwilligungen einzusammeln, das ist eigentlich pures Gift, weil das genau für die größte Anzahl oder die größte Kundengruppe genau das ist, was sie überfordert und was den Frust auf Datenschutz erhöht. Und dann kommt es natürlich zu Ablehnung und dann trägt das Ganze nicht mehr. Das ist das, was mir die meisten Sorgen macht, weil Datenschutz ist was, also mir ist das tatsächlich sehr wichtig. Ich nutze zum Beispiel auch kein Facebook, aus Prinzip nicht, TikTok nicht, auch bei uns zu Hause nicht, kein WhatsApp. Das mache ich schon als eine bewusste Entscheidung.
Kein WhatsApp ist schwierig.
Das ist in der Tat schwierig. Das wird spätestens bei Abstimmungssachen schwierig, weshalb meine Frau tatsächlich WhatsApp hat.
Auf ihrem Secret-Handy.
So schlimm ist es nicht, ja. Also da ist uns der Escape, aber zumindest ist also komplett in der Familie kein Facebook, kein TikTok, haben mit den Kindern, ich meine, die sind jetzt 15 und 13, also schon im Alter, wo das relevant ist, auch immer wieder Gespräche darüber, was auch ganz spannend ist, aber es wäre wahrscheinlich ein eigener Podcast. Aber sozusagen zurück zum eigentlichen Thema. Es macht mich immer traurig, wenn das Thema Datenschutz so gelebt wird, dass es an den Menschen vorbeigeht und es dazu führt, dass es eigentlich abgelehnt wird, obwohl es so ein total wichtiges Thema ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir mal in eine Zukunft kommen, wo die wirklich wichtigen Entscheidungen diejenigen sind, wo man aktiv werden muss, aber wo wir uns auch mal und zusammen mit Policymakern auch mal einig werden. Es gibt viele Daten, bei denen wir sagen, die sind auch nützlich für verschiedene Gründe. Und auch was ein E-Commerce-Unternehmen macht, das muss nicht immer nur ein Medizinunternehmen sein, ne? Wir lassen zu, dass diese Daten fließen. Es müssen bestimmte Kontrollen und Maßnahmen eingeführt werden. Und dann sind die von mir aus auch extern zu zertifizieren. Aber wenn man das macht, dann kann man als Unternehmen damit arbeiten und kann skalieren. Ja, das funktioniert für die Menschen viel besser. Es funktioniert für Unternehmen viel besser. Es würde wahrscheinlich den Gesamtaufwand für so ein Compliance-Programm reduzieren. Das ist so ein bisschen die Zukunft, von der ich hoffe, dass wir irgendwann da ankommen. Aber es ist noch ein langer Weg.
Ihr habt ja, ich beziehe auch euren Newsletter seit einer Weile. Und ich glaube, der Claim für den, es ist einer von 3 oder 5. Also es ist wirklich, bin kein Newsletter-Freak. Habe auch keine extra E-Mail-Adresse für Newsletter, wie meine Frau zum Beispiel.
Das ist clever.
Nein, aber ihr macht ja, ich glaube, der Claim ist, wir personalisieren alles.
Ja.
Oder irgendwie so in die Richtung. Und das fand ich auch wieder ein schönes Beispiel, transparent zu machen, dass man eben Daten braucht, wenn man personalisieren möchte. Und dann ist es eben viel ehrlicher und dann eben möglicherweise auch conversion-relevanter, wenn ich jetzt sage, ja, also wenn du nicht rosa Pullis angezeigt bekommen möchtest, wenn du noch nie rosa Pullis gekauft hast, dann wäre gut, wenn du hier zustimmst und du hast ja auch was davon. Ne, das macht dann schon mehr Sinn und ihr habt natürlich als Plattform die Touchpoints zu den Kunden, dass ihr auch fragen könnt, anders als was weiß ich, eine Zeitung, die das dann vielleicht nicht so einfach hat.
Korrekt.
Muss man halt nutzen, muss man schlau nutzen und wenn man dann den Kunden da in den Vordergrund stellt, dann macht das wahrscheinlich, ist auch ein bisschen einfacher.
Ja. Und zugleich zeigt es aber auch, dass wir immer noch sehr am Anfang stehen. Also jetzt auch einfach mit was Datenschutz angeht oder beziehungsweise dann die Aufklärung, die Datennutzung. Denn was wir schon auch bei unserem Strategie-Update deutlich gesehen haben, ist, die Customer Journey so aufzubereiten, dass der Kunde in dem Moment, wo es für ihn relevant ist, die entscheidenden Informationen bekommt und damit er versteht, okay, diese Daten teile ich und das ist genau der Mehrwert. Wir haben ganz deutlich gesehen, dass Kunden, die dieses Verständnis haben, ein ganz anderes Vertrauen haben. Also liegen eher im oberen Spektrum, im oberen Drittel von Vertrauen zu Zalando, was Datenschutz angeht, im Vergleich zu der sozusagen Baseline von Kunden. Und das gibt es bei uns aktuell auch noch nicht. Wir führen intern viele Gespräche und es entwickelt sich diese Richtung. Das ist aber auch was sozusagen schwierig ist, wenn man nicht einfach eine Customer Journey komplett umbaut. Aber ich glaube auch, da wird sich in Zukunft immer mehr hinentwickeln, dass man viel mehr an den entscheidenden Punkten, wo Kunden etwas tun, wo sie auch wirklich verstehen, wenn ich diese Daten jetzt teile, passiert das, die entscheidenden Informationen mitgibt. Und dann wird wieder die Gretchenfrage sein, müssen es sehr lange rechtliche Texte sein oder können wir uns mal auf das reduzieren, was für den Kunden tatsächlich die Kerninformation ist und kriegen wir auch die Datenschutzbehörden mal an Bord, die sagen, ja, okay, das reicht jetzt auch wirklich aus, weil jetzt hat der einfache Verbraucher oder Kunde das Verständnis und wir müssen jetzt auch nicht mehr machen. Schauen wir mal.
So wie du das eben auch geschildert hast, also dass es das Datenschutz ja auch irgendwie so ein Hemmnis und auch so ein Überregulieren sein kann. Das erinnert mich an ein, also wir haben natürlich in Vorbereitung auf die Folge haben wir ein Interview mit dir im Handelsblatt gesehen im 2022 und da sagst du nämlich, dass das Datenschutzrecht in einer Midlife-Crisis steckt. Würdest du sagen, dass dieses Überregulieren beziehungsweise dieses Einwilligung überall einholen und so diese Reaktionen auf die Compliance mit dem Datenschutz, dass das quasi zusammenhängt mit diesem Term Midlife-Crisis, wo du das so einkategorisiert hast, oder würdest du sagen, Midlife-Crisis hat der Datenschutz ganz woanders?
Schwierige Frage. Du musst dich im ersten Schritt erinnern, warum ich das damals so geschrieben habe. Nee, so Scherz beiseite. Also das, was ich jetzt gerade auch hier skizziert habe, ist für mich im Grunde das, was ich mit dieser Midlife-Crisis meinte. Es ist, wenn man jetzt mal das historisch betrachtet, ist es immer noch ein sehr, sehr neues Gesetz. Es mag sein, dass wir die Direktive im Grunde eigentlich nur aufgewärmt haben und ein bisschen aufgefüllt haben, aber das eigentliche Verständnis, was das in einer digitalen Welt bedeutet, das entsteht erst jetzt. Und die DSGVO braucht noch eine ganze Weile und auch was jetzt als Rechtsakte nachgekommen ist, bis, glaube, insbesondere in Deutschland dieses Verständnis da ist, was wirklich eigentlich gute Digitalisierung im Einklang mit guten Gesetzen bedeutet. Das ist, ganz ehrlich, das ist für mich etwas, wo wahrscheinlich in 50 Jahren Geschichtsbücher geschrieben werden, auch darüber, wie man gute Gesetze macht und wie man sie besser nicht machen sollte. Was vielleicht auch okay ist, weil es ist halt vieles neu. Aber aus dieser Midlife-Crisis sind wir, glaube ich, noch lange nicht raus, weil dieses, wo wir auch gerade gesprochen haben, ne, was ist wirklich der Mehrwert für den Menschen? Also auf den Menschen konzentrierter Datenschutz, der einfach das weglässt, was eigentlich nur für den Zweck des Gesetzes gemacht wird, da sind wir noch lange nicht angekommen. Und
wird halt schwierig mit dem Gesetz, was wir haben, ne? Das ist halt das Problem, dass du natürlich, schau dir an, die paar Sachen, die drin sind in der DSGVO mit dem Piktogramm. Wo man versucht hat, vom Nutzer her zu denken und zu sagen, es reicht auch, wenn du da so ein Videokamerasymbol hinmachst. Gut, das ist ein Beispiel, was es tatsächlich gibt in der Praxis. Da musst du dann zwar noch den Datenschutzbeauftragten draufschreiben Unsinn. Ja, aber da darauf aufmerksam zu machen, macht sicherlich Sinn. Aber sonst gibt es die Piktogramme ja kaum. Und viele andere Sachen, wo man denkt, und wie du sagst, kommen wir mal irgendwann dahin, dass den Behörden, dass dann auch mal dem EuGH reicht, so ein Minimum an Informationen zu geben, dass die Leute wirklich wissen, was sie da tun. Und dann können sie ja immer noch in der langen Datenschutzerklärung nachlesen, wenn sie wirklich die Einzelheiten interessieren. Aber da sind wir eben nicht. Und das ist auch, du wirst immer Leute finden, die da Compliance-Angst haben und sagen, na, das geht aber eigentlich nicht.
Was auch okay ist, auch das ist, also inzwischen bin ich ein bisschen an dem Erkenntnispunkt angekommen, das ist wahrscheinlich einfach lineare Zeit und so, ne? Es braucht halt einfach seine Zeit, bis sich dieses Verständnis so durchsetzt und bis wir auch genug gelernt haben und merken, so kann es nicht weitergehen. Ich bin mal gespannt, wann so ein bisschen den Kipppunkt kommt. Ich glaube, die DSGVO selbst, da ist vieles, was man auch besser machen kann. Ich glaube, dass wenn man es jetzt nochmal angehen würde, würde man wahrscheinlich deutlich weniger auf die, was wie Dokumentationspflichten gehen in der Breite, sondern so wie der AI-Act mehr die Risikobereiche deutlich herausarbeiten, darauf dann auch fokussieren, würde vielleicht auch bei den Auskunftsrechten auf wesentlichere Sachen konzentrieren, einfach sozusagen ein bisschen mehr Balance reinbringen. Aber ganz ehrlich, die DSGVO, aus meiner Sicht gibt genug Spielraum, dass, wenn man sich auch auf behördlicher Ebene einig ist und sozusagen dieses Gesamtverständnis, und das ist ehrlicherweise auch gesamtgesellschaftliches Verständnis, wenn das da ist, dass man damit auch arbeiten könnte. Also möglich wäre es aus meiner Sicht schon, aber da gehen wahrscheinlich noch mehr als 10 Jahre ins Land, glaube ich.
Mir gerade überlegt, Midlife-Crisis ist ein bisschen sehr früh, ne? Nach 5 Jahren wird nur 10 Jahre alt.
Aber vielleicht ist die DSGVO-Jahre so wie Hundejahre und dann muss man so anders berechnen, so 5x7 oder so.
Vielleicht ist es auch einfach noch der Teenager und es ist gar keine Midlife-Crisis, sondern
es ist die Pubertät. Das kann auch sein.
Hat ja Parallelen auch, ne? Also.
Stimmt.
Und also speaking of Midlife-Crisis, also wir haben uns auch eure Produktpalette und was ja auch so an so datenschutzrechtlich so interessanten so Tools und sowas haben wir uns eure Sachen mal angeschaut und also da scheint ja gar nicht in der Crisis zu stehen. Also ihr habt ja total viele Ideen, auch mit so KI-Assistent haben wir gesehen und also wie genau der funktioniert, haben wir noch nicht ausprobiert, was es da so gab, aber auch zum Beispiel so Virtual Try-On haben wir auch gesehen und auch, dass man quasi da auch gar nicht so eine gewisse Datenaskese, dass man sich da gar nicht so selber scannen muss, sondern dass ich da so einen Avatar erkennen kann von einer Figur, die mir entspricht oder keine Ahnung, irgendwem, den ich einkleiden möchte.
Ja.
Und dass man halt anhand dessen, also so auch, dass hier so Spielereien oder so Shopping 2.0 quasi, also wie man quasi nicht nur dieses klassische, ich schaue mir ein Bild an so einem Kleidungsstück, an einem Model an, wo hinter dem Model, weil das Kleidungsstück ja in der Regel auch gar nicht 100%, die Sitzer noch so Klammern sind, sondern dass es wirklich so ein Kleidungsstück sein soll, dass so, wie sieht das dann wirklich an mir aus?
Ja.
Also das
da steckt auch ganz viel Technologie und Gehirnschmalz dahinter. Da gibt es bei uns ganz großartige Teams, nennen sich Size and Fit. Das macht wahnsinnig viel Freude, mit denen zusammenzuarbeiten, die tatsächlich auch Body-Scanning anbieten. Das heißt, man kann auch, wenn man will, seinen Körper abscannen, was dann alles funktioniert mit Einwilligung und dass das dann auch transparent ist. Aber wo sich's hin entwickeln wird, und auch das wird noch eine Weile dauern, ist, dass man nicht wie heute quasi Kleidungsstücke als ein Bild sieht, die immer gleich aussehen, sondern dass man wirklich die Stoffqualität kennt, dass man auch wirklich weiß, wie die Stoffe fallen und dass man das dann entweder so einem Avatar entsprechend auch darstellen kann, dass das realistisch ist, im Idealfall aber auch auf dem eigenen Körper. Und ich meine, wir haben jetzt Virtual Reality, es ist noch ein Stück weit, aber mit der Apple Glass wird es vielleicht auch ein bisschen realistischer, dass man sich das dann angucken kann. Und das Ganze zielt natürlich darauf ab, dass dieses Erlebnis, was man virtuell aktuell noch nicht so gut replizieren kann, wie im, wenn man in den Laden geht und Sachen wirklich anprobiert, dass man das auch virtuell schafft. Mhm. Das ist das große Ziel. Das ist letztlich die Lücke, die es noch gibt. Und da passiert total viel. Es ist wahnsinnig spannend.
Ja, auch so nachhaltiger, weil ich glaube, es wird ja unfassbar viel auch einfach zurückgeschickt, weil man sich das alles anders vorstellt und das Modell hat irgendwie eine andere Körperform oder was auch immer. Wir sind ja auch alle unterschiedlich und
total. Das
ist natürlich ein maßgeblicher Unterschied. Also wenn ich das jetzt mal anprobieren kann und dann kaufe oder wenn ich es so auch mal schauen vielleicht. Also man investiert ja erstmal in das Potenzial, dass es gut aussehen kann. Und da kann man das ja dann vielleicht auch viel besser dezimieren und auch, also wie gesagt, also dass man diese Rücksendung auch dann reduzieren kann wahrscheinlich.
Das ist genau der Gedanke dahinter. Dass Kunden, die einfach nur zurückschicken, weil es doch nicht so ist, wie sie es eigentlich erwartet haben, das nicht mehr tun müssen, sondern weil es dann, wenn es kommt, wirklich so ist, wie sie es erwartet haben, weil wir es immer viel besser darstellen können. Was aber auch bedeutet, dass wir über den Kunden einfach die Daten haben und dann auch in der Lage sind, das entsprechend auszuwerten. Auch von dem, wenn man weiß, was ein Kunde üblicherweise kauft, was ihm üblicherweise gefällt, dass man sagen kann, hey, lieber das als das. Was
also üblicherweise so, passt übrigens auch.
Ja.
Mir wird ja Schuhgröße. Immer gesagt, nimm eine große Größe.
Ah, ja, stimmt.
Ist ja irgendwie so naheliegend, wenn irgendwie 10 Kunden, reicht ja schon, das Hemd zurückgeschickt haben und angekreuzt haben, es sei zu klein, dann wird es wahrscheinlich dem 11. Kunden auch zu klein sein, der so ähnlich aussieht. Ne? Also liegt irgendwie so nahe und da werden die Leute eben auch gern bereit sein, ihre Daten herzugeben, ja, um eben, weil es ist ja für keinen schön, sein Paket zur Post zurückbringen zu müssen, weil es nicht passt. Ne? Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, du hattest vorhin Privacy Governance genannt. Wenn ihr jetzt so einen KI-Assistenten baut oder irgendein beliebiges anderes Produkt, wie schaffst du, dass dein Team da jetzt nicht der Neinsager wird und nicht der wahrgenommen wird, aber dann eben auch ist, der dann irgendwie zum Schluss sagt, ja, das geht, aber es geht nur mit Einwilligung. Das ist ja unser Standardsatz, wo ein Produktteam dann sagt, ja gut, dann können wir es lassen. Das kriegen wir halt keine Einwilligung. Wie geht ihr das an?
Gute Frage. Also tatsächlich haben wir in der Realität gar nicht das Problem, dass wir jetzt immer Nein sagen müssten, sondern es ist auch aus den Teams heraus selbst das Bedürfnis da, es eigentlich so zu machen, dass es gut funktioniert. Und da hilft auch dieser Gedanke, Datenschutz ist Teil des Kundenvertrauens. Kundenvertrauen ist ein Teil dessen, was Kundenerfolg ausmacht. Und dann auch dieses Bewusstsein, wir wollen es schon so machen, dass Kunden auch nicht negativ überrascht sind. Und das ist meistens ein guter Einstieg, um mit den Teams darüber zu sprechen, okay, was braucht ihr eigentlich, was funktioniert? Und auch da, die DSGVO gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten her, so dass man auch überlegen kann, braucht man hier wirklich eine Einwilligung oder funktioniert eigentlich auch eine so berechtigte Interessen oder ist es vielleicht tatsächlich unter den Zwecken des Vertrages und spricht entsprechend mit den Teams und umgekehrt durch die viele Zusammenarbeit und den Austausch mit den Teams und wir haben bei uns auch im Setup, wie wir funktionieren, beim Stakeholder-Mapping, so dass Kollegen auch wirklich fokussiert mit den Kollegen arbeiten, dass nicht immer jemand anders ist und dann sozusagen immer der Gesprächsfaden abreißt, das ist auch ein Teil des Erfolgs. Durch die fortgesetzten Gespräche und den gegenseitigen Austausch entsteht dann auch ein wechselseitiges Verständnis und auf die Art und Weise sind die Gespräche letztlich eigentlich gar nicht darauf sagt man hier nein, sondern so können wir es machen, so kann es funktionieren. Funktioniert das für euch? Nee, aber machen wir dann eine andere Customer Journey? Ja, dann funktioniert es. Okay, dann machen wir es so.
Sprich, ihr seid früh mit drin, auch in der Produktentwicklung. Ja. Das ist das sagen immer alle, dass sie das ja machen. In der Praxis ist es dann aber so, dass das dann, also früh im Sinne von vor Live-Gang, aber jetzt nicht gerade früh im Sinne von ab Idee.
Und das ist unterschiedlich, weil wir auch nicht unbegrenzte Ressourcen haben und es aber auch nicht hilfreich ist, wenn wir bei jeder Idee von Anfang an dabei sind, weil viele Ideen ja auch einfach wieder verschwinden. Mhm. Aber auch da zu wissen, was im Unternehmen passiert, die Kollegen sind den entsprechenden Stakeholdern zugemappt und tauscht sich auch regelmäßig aus, sehen das. Sie wissen aber auch, wie ein Product Development Prozess funktioniert. Sie wissen, dass es eine Problem Definition Phase gibt, die wiederum die Kollegen in den Businessbereichen wissen, hey, ich sollte vielleicht mal mit der Kollegin aus dem Team sprechen. In der Vergangenheit hat das auch geholfen. Diese fortwährende stetige Zusammenarbeit und dieser Austausch, aber das Verständnis, wie so ein Unternehmen auch funktioniert, die helfen halt dabei, dann an der zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein. Und das klappt nicht in allen Fällen 100%, aber es klappt doch ziemlich gut und auf eine Art und Weise, dass wir den Kollegen dann halt immer helfen können, die Produkte letztlich auch zu bauen und live zu nehmen. Und dann steigt natürlich auch die Bereitschaft, sich mit uns zu unterhalten, mit uns zusammenzuarbeiten. Und auch da, es gibt Stakeholder, man kann nicht alle Stakeholder immer glücklich machen. Manche Dinge muss man halt doch sagen, so funktioniert es halt nicht. Im E-Privacy-Bereich zum Beispiel, einfach weil es so sehr strikt und hart
brauchen
funktioniert.
Brauchen wir diesen Cookie-Banner?
Ja, genau, brauchen wir diesen Cookie-Banner. Oder auch so solche Sachen wie, wenn wir jetzt eigentlich zählen wollen, wie viele Kunden tatsächlich die Webseite besuchen, ist es dann wirklich so strikt oder können wir da nicht noch anders argumentieren, wo man manchmal auch sagen muss, E-Privacy ist halt viel, viel weniger flexibel und gibt weniger Möglichkeiten als eine DSGVO.
Absurderweise eigentlich, wo es ja teilweise um weniger geht. Ne?
Ja,
also das ist auch kein Beispiel für super Lawmaking in Brussels.
Also die Überarbeitung der E-Privacy-Direktive wäre dringend notwendig. Nur fürchte ich, wenn man es jetzt angehen würde, würde es wahrscheinlich nicht besser werden, nur anders.
Ja. vielleicht eine Sache noch. Also wir sind ja jeden Tag gehalten, Rechtsrat zu geben, ob im Datenschutz, im Vertragsrecht, irgendwelche anderen Compliance-Fragen. Und da stellt sich immer die Frage, ja, bei, also gerade im Datenschutz, ist es jetzt Joint Control oder AVV, haben wir vorhin drüber gesprochen, kann man berechtigt Interessen machen oder geht ihr lieber auf Einwilligung? Wonach entscheidet ihr, welchen Rat ihr da dem Fachteam gibt. Was ist ein taugliches Risk Management Tool sozusagen? Weil es ist ja so, viele Sachen lassen sich gut begründen. Aber die Behörde, weiß man dann, wird es wahrscheinlich anders sehen. Werbescoring zum Beispiel. Ja, wann brauche ich eine Einwilligung? Oder. Hast du da eine Linie oder macht ihr das pro Case?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann die gar nicht beantworten. Also wir haben definitiv kein ausgefertigtes Risk-Framework in dem Sinne, dass man da reingucken kann und sagen kann, so, guck mal, das ist die Risk-Matrix, nach der du dich entscheidest. Wenn wir jetzt ein Data Protection Impact Assessment haben, gibt es natürlich dann die entsprechenden Mechanismen, wie man das macht, aber das ist ja hier nicht gemeint. Es ist tatsächlich oft eine Entscheidung im Einzelfall, wo man dann die verschiedenen Komponenten abwägt und zusammen mit dem Teams auch bespricht, okay, was kann hier eigentlich schiefgehen? Was ist eigentlich das Risiko, über das wir hier reden? Was sind das eigentlich für Daten? Und was haben wir eigentlich auch für Schutzmechanismen eingebaut? Wir haben bei uns ein Pseudonymisierungslayer für bestimmte Use Cases. Baut man den vielleicht mit ein? Heißt das, dass wir in der Interessenabwägung nochmal auf eine andere Risikoabwägung bekommen? Es ist oft tatsächlich immer noch eine Konversation mit den Teams, die sich aber aus natürlicher Art und Weise deshalb ergibt, weil man halt mit den Kollegen an dem Produkt arbeitet, noch darüber redet, wo soll es hingehen, was ist eigentlich genau das Problem, was ihr lösen wollt, welche Daten werden benötigt. Und am Ende gibt es dann von uns wir glauben schon, dass das passt. Und ja, da fließt natürlich auch mit ein, gibt es Entscheidungen dazu, die klar sind? Oder ist es vielleicht noch ein Thema, das unklar ist? Ist das etwas, wo sich Behörden schon sehr stark positioniert haben, wo wir aber glauben, das Kundenproblem ist so wichtig, dass wir vielleicht auch sagen, das gehen wir an? Vielleicht auch mit der Behörde bewusst aufnehmen, auch mal ansprechen zum Beispiel. Vielleicht auch mit der Behörde dann mal sagen, das wollen wir vielleicht mal gemeinsam vor Gericht klären, auch solche Sachen. Kommt immer darauf an, wie sozusagen auch was das Produkt ist, was es ausmacht, wie groß das Kundenproblem ist und wie groß das Risiko ist. Aber da gibt es, ich glaube, wirklich eine Matrix oder so eine Vorlage.
Wie auch, ja. Also ihr hättet ja intern das noch ein bisschen leichter, für uns natürlich noch schwieriger, weil der Risk Appetite natürlich sehr unterschiedlich ist. Und wir es immer mit sehr unterschiedlichen Stakeholdern auf Mandantenseite zu tun haben, denen ganz unterschiedliche Sachen wichtig sind. Manche, die man erstmal überzeugen muss, dass das mit dem Datenschutz jetzt schon ernst ist und dass das jetzt und dass es tatsächlich Bußgelder gibt, die mir dann vielleicht antworten, aber ich habe jetzt mal in den Tätigkeitsbericht von Nordrhein-Westfalen geschaut, die haben letztes Jahr 60.000 Euro Bußgeld verhängt insgesamt. So schlimm ist es ja anscheinend doch nicht.
Ich hatte das auch gelesen, das kommt aus dem Nanochir-Business-Bericht, ne?
Ja, genau. Ja. Also da ist natürlich auch was Wahres dran, das sagen wir ja. Ja, natürlich sind alle Berater rumgelaufen 2016 und mit der DSGVO-Bußgeldkeule. Ein Bruchteil davon ist eingetreten, aber die Deutsche Wohnen oder Amazon oder Facebook wird sie dann eben doch nicht sein mit den Millionen Bußgeldern. Ja. Jetzt mal von den Bußgeldern abgesehen, auch die Reputationsseite, die du dann da sofort hast. Insofern, und außerdem wollen wir ja, das habe ich jetzt bei dir ja auch rausgehört, ja auch zu vernünftigem Datenschutz kommen. Ne? Man möchte ja auch, man möchte es vielleicht nicht unbedingt, um die DSGVO einzuhalten, aber man möchte es, um den Kunden einen vernünftigen Datenschutz zu bieten.
Am Ende des Tages geht es darum, Lösungen für Kunden zu bauen, die wirklich funktionieren. Und das ist letztlich das, was wirklich Freude macht, auch wenn unsere Size-and-Fit-Teams dann Lösungen bauen können, die funktionieren, wo man dann auch sieht, dass Kunden damit glücklich sind, das macht einfach Spaß. Da hat man dann wirklich das Gefühl, okay, meine Arbeit hat Sinn. Wenn wir jetzt ein Data Protection Impact Assessment gemacht haben und das ist richtig schön ausgefüllt, okay, das ist auch schön, das ist nicht das gleiche Purpose-Gefühl. Damit will ich nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Die Risikoeinschätzung ist total wichtig. Aber ROPAs von vorne bis hinten durchzuexerzieren.
Ihr seht uns oder ihr könnt vielleicht fühlen, wie wir alle grinsen, weil es uns natürlich, Leonore, korrigiere mich, aber genauso geht. Natürlich macht es deutlich mehr Spaß zu beraten, bei euch dann auch drin zu sein in den Produktteams und ein neues Produkt, ein neues Tool zum Fliegen zu bringen, datenschutzkonform als Compliance-Häkchen zu setzen. Na, das haben wir viel Geld mit verdient, viel Spaß hat es nicht gemacht, ja, muss man schon so sagen. Das ist halt, aber gut, jetzt sind wir ja auch im Jahr 6 nach DSGVO, insofern. Ja, also Jan, vielen, vielen Dank. Ganz guten Einblick, den wir da bekommen haben mit einem Roundup, wo wir uns alle einverstanden erklären konnten mit zum Schluss. Ja, schön, dass du bei uns warst. Ich hoffe, die Zuhörenden konnten das ein oder andere mitnehmen für ihre Organisation.
Ich bin gespannt, ich hoffe auch.
Verlinken wir dein LinkedIn und ab nächste Woche kommen alle Leute und fragen, wie das denn jetzt ganz genau geht.
Ich bin gespannt, ob es dann einen Shitstorm gibt oder was es dann gibt.
Was redet er da? Der hat leicht reden, der hat ein großes Team, ich bin hier alleine und keiner unterstützt mich. Ist natürlich auch Teil der Wahrheit.
Was vielleicht auch so zum Schluss etwas ist, wofür ich sehr dankbar bin, auch dass, also was ich Zalando sehr hoch anrechne, ist die Möglichkeit, noch Dinge auszuprobieren, in einem ansonsten Legal-Team Governance-Manager zu haben, aber auch einen Product-Manager. Das sind Dinge, die andere Unternehmen in dem Format nicht mitmachen, was bei uns möglich war, was auch an so einem sehr großen Teil die Freude an der Arbeit ausmacht und einfach ganz andere Lernkurven mit sich bringt und dann wiederum aber dazu führt, dass wir halt auch anders mit den Kollegen im Unternehmen arbeiten können.
Ne? Absolut, ja. Gut, also nochmal, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
Sehr gut. Danke auch dir, Leonore, dass du mich hier mal wieder begleitet hast.
Das war doch.
Sehr schön, das kam sehr überzeugend. Und alle, die sich die noch an den Anfang unseres Gesprächs erinnern, wo es um gemeinsame Verantwortlichkeit ging, noch ein kurzer Werbeblock. Unser Kollege Andreas Lewald bietet just zu diesem Thema Abgrenzung, Joint Control, AV, was gibt's da Neues aus Luxemburg, muss man ja sagen, ein Webinar an am Donnerstag, 14.03. 10 Uhr kostenlos für alle E-Commerce-Beteiligten. Und in den Shownotes findet sich das Formular dazu. So, wir sind also durch mit Jubiläumsfolge 50. Happy Birthday to us.
Happy Birthday. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch.
Alle anderen 49 Folgen gibt es unter Herting FM zu hören und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Scrollt also ruhig mal runter, wenn ihr heute wegen dem Jan hier seid und denkt, was haben die denn dann noch so im Angebot? Es gibt deutlich mehr als Datenschutz, aber das werdet ihr sicher selber rausfinden. Datenrecht ist ja das neue Datenschutz. Data Act hatten wir jetzt zweimal hintereinander.
Total spannend.
Ist es tatsächlich, aber das ist nochmal eine andere Nummer. Das kleine Jubiläum gibt mir Gelegenheit, den drei Kolleginnen zu danken, mit denen ich das hier mal begonnen habe. Shoutouts an Friederike Kolmer, Maya Ella-Watt und schließlich Agnes Möller, mit denen ich die ersten 24 von 50 Ausgaben bestritten habe. Ansonsten, wie immer, die Bettelei um positive Bewertungen im Podcast-Player eurer Wahl. Alles andere findet ihr auf unserer Website. Vielen Dank, kommt gut durch den Frühling und bis bald. Ciao.
Tschüssi.
Ciao. Thank you.